Deutschlandfunk, Medias Res.
Wie halten es die Deutschen mit den Medien? Vertrauen sie ihnen noch? Oder wimmelt es überall, sei es im Internet oder in den linearen Medien, vor Fakes und Frames? Welchen Medien kann man überhaupt noch glauben? Eine Langzeitstudie des Mainzer Instituts für Publizistik hat diese Frage gestellt und die Ergebnisse dazu ausgewertet. Und über die wichtigsten Erkenntnisse bei der Auswertung möchte ich mit Nikolaus Jakob sprechen. Er ist Geschäftsführer des Mainzer Instituts für Publizistik und Mitgründer der Studie. Noch einmal zurück zur Gretchenfrage. Wie ist es um das Medienvertrauen in Deutschland bestellt?
Also wir haben das ja auch in den vorigen Jahren immer wieder zeigen können, dass es die große Vertrauenskrise, die man in den Jahren 2015, 2016 vermutet hat, gar nicht gibt. Im Gegenteil, wir sehen seit Jahren auf die gesamte Bevölkerung betrachtet ein hohes oder ansteigendes Medienvertrauen sogar. Wir messen in diesem Jahr den höchsten Wert, den wir je hatten, mit 44% allgemeinem Vertrauen in die Qualität und in die Arbeitsweise unseres Mediensystems. Wir sehen aber auf der anderen Seite, und deswegen darf das keine Entwarnung sein, auch eine starke Polarisierung. Das heißt, es gibt zwar eine verhältnismäßig oder vergleichsweise kleinere Gruppe, die sich abgewendet hat oder schon immer einen Vorbehalt gegen unsere traditionellen Medien hatten. Aber diese Gruppe ist hart, schwer erreichbar durch Medieninformationen oder schwer überzeugbar und stellt schon eine gewisse Herausforderung dar.
Ja, jetzt haben Sie schon eine Menge an Ergebnissen preisgegeben. Ja. Lassen Sie uns noch mal eben an den 44% weitermachen, die Sie erstmal als gute Nachrichten bewerten für die etablierten Medien. Trotzdem haben Sie haben es gerade gesagt, in Ihrer Studie ja auch eine Gruppe von Mediennutzern ausgemacht, die sich immer mehr von genau diesen Medien entfremdet. Wie kommt es denn dazu?
Das ist ein komplexes Phänomen. Zunächst müssen wir mal unterscheiden, dass es natürlich Menschen gibt, die noch nie Vertrauen in die Medien hatten, die im Übrigen auch kein großes Vertrauen in die Demokratie haben, in Parteien, Institutionen und so weiter, die im Grunde in unserer Gesellschaftsordnung in Opposition stehen. Und dann gibt es Menschen, die hatten tatsächlich mal irgendwie Vertrauen und das Vertrauen verloren. Und jetzt sind das natürlich zwei völlig verschiedene Gruppen, die da in diesen 22% gelandet sind. Und wir können es nicht genau unterscheiden, wie viele jeweils der Anteil ist. Den einen kann man wahrscheinlich gar nicht erreichen, den gibt es immer, das ist ein extremer Rand. Den anderen kann man erreichen. Was zeichnet nun diesen Teil aus, von dem wir das Gefühl haben, dass da ein Prozess im Gange ist? Dieser Teil ist unserer Vorstellung nach durch ein starkes Entfremdungsempfinden gekennzeichnet. Diese Menschen haben den Eindruck, dass das, was in den Medien diskutiert wird, die Themen und die Art und Weise, nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Das sagen über 40% der Leute. Die sagen, was ich da sehe, das erlebe ich in meinem persönlichen Umfeld ganz anders. Das sind völlig von mir entkoppelnde Diskurse, wo quasi Eliten miteinander reden, wo politische und journalistische Eliten, ich spitze es mal auf die Hauptstadt zu, über deren eigene Elite-Themen reden und mit meinen Themen hat das nichts zu tun. Das ist ein großes Entfremdungsempfinden. Das hat auch mit den Urteilen zu tun. Da wird vielleicht progressiver, liberaler oder auch linker geredet, diskutiert, also es in der Breite der Gesellschaft sozusagen repräsentiert ist. Und da fühlt man sich nicht als Teil des Gesprächs, sondern irgendwie als abgehängt.
Jetzt sind wir schon in Erklärungsansätzen und Modellen. Wenn Sie sagen, 40% der von Ihnen Befragten haben dieses Gefühl der Entfremdung, ist das ja durchaus ernst zu nehmen.
Ja.
Die Abkehr von den Medien hängt ja, Sie haben es gerade ja schon ausführlich geschildert, mit einer gesellschaftlichen Vereinzelung zusammen. Es gibt eben Menschen, die sich im gesellschaftlichen und medialen Diskurs nicht wiederfinden. Diese Vereinzelung erhält ja besonders im Internet Futter. Dort hat jeder eine Stimme. Und um diese Stimme herum bilden sich die berühmten Filterblasen. Vor diesem Effekt hat gestern Abend Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier konkret gewarnt. Und das, was er über die Nutzung sozialer Medien sagte, klang alarmistisch.
Wissen braucht nachprüfbare Fakten und gesicherte Zusammenhänge. Weisheit braucht Erfahrung und Urteilskraft. Und insbesondere in der Ausprägung vieler sozialer Medien liefert uns die Informationsmaschine Internet häufig genug genau das Gegenteil. Ein Dauerregen von Informationen wäscht sozusagen entscheidende Standards der Objektivität geradezu aus.
Bundesaußenminister Steinmeier. Und er sagte weiter, dass es nicht der Wahrheitsfindung diene, wenn man in den Medien nur sucht, was sich mit den eigenen Erfahrungen deckt. Was sagt Ihre Studie denn über diese Gruppe konkret aus?
Ja, das ist natürlich eine vollkommen zutreffende Beschreibung. Also ich meine, wenn Sie sich die traditionelle Literatur zur Presse- und Medienfreiheit und Meinungsfreiheit anschauen, das sagt schon John Stuart Mill im 19. Jahrhundert, dass man natürlich nichts dazu lernt, wenn man sich immer nur bestätigen lässt in seiner Sichtweise, sondern dass Bildung, Aufklärung, geistiger Fortschritt nur im Widerspruch auch zur eigenen Sichtweise entsteht, in der Auseinandersetzung mit abweichenden Sichtweisen, auch mit stark konträren Sichtweisen. Das ist entscheidend, nicht nur für das individuelle Fortkommen, sondern auch für die Qualität eines gesellschaftlichen Diskurses. Das ist überhaupt nichts Neues, das wissen wir, und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum wir so besorgt sind, wenn wir uns anschauen, dass sich Teile der Gesellschaft von diesem differenzierten, auch mit gegnerischen Argumenten munitionierten Diskurs verabschieden und sich nur noch selbst spiegeln und selbst ja ein Stück weit applaudieren. Und diejenigen, die wir als Problem ausmachen, nämlich diese Gruppe derer, die sich als entfremdet fühlen, besonders anfällig sind dafür, das kann man in Teilen zeigen. Allerdings ist es nicht so, dass alle Medienskeptiker oder auch Medienzyniker in irgendwelchen Echokammern oder Filterblasen gefangen sind. Das ist etwas zu pauschal und das ist auch nicht das zentrale Problem. Ich würde sagen, wir haben tatsächlich nur 5, 6, 7% Menschen, die sich überhaupt mit alternativen Medien und deren Outlets beschäftigen, und nur sehr wenige kommentieren beispielsweise auch selber online auf Seiten von Nachrichten. Und da findet nur bei einer ganz kleinen Gruppe ein aktives Engagement in sozialen Netzwerken statt. Ich würde das also bestreiten wollen, zumal es noch einen zweiten Punkt gibt. Die wenigsten Menschen sind völlig von dem Mainstream-Diskurs entkoppelt. Wir wissen aus Studien aus allen Ländern, dass selbst die ganz Hardcore-Mediengegner und selbst diejenigen, die sehr intensiv soziale Netzwerke nutzen, trotzdem auch die normalen Massenmedien nutzen. Die gucken genauso Tagesschau und lesen genauso Zeitung wie alle anderen auch. Das ist kein Ersatz. Und deswegen stimmt es einfach nicht, dass eine kleine Gruppe sich völlig wegschaltet, abisoliert und nichts anderes mehr resorbiert. Das Problem liegt darin, dass unsere Inhalte, sage ich mal, die wir gerade produzieren, wir beide und natürlich auch die anderen Mainstream-Medien, rezipieren, aber diesen Medien widersprechen.
Jetzt sind wir bei uns beiden gelandet, Herr Jakob. Das ist eine gute Gelegenheit zu fragen. Sie haben gesagt, das ist eine sehr fragmentierte Gruppe. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen analysieren. Aber kommen wir eben auf uns zu sprechen. Ist es da nicht Aufgabe dieser Medien, ein Angebot zu schaffen, das auf die Sehnsucht, sage ich mal, dieser Leute irgendwie eingeht? Also was können wir klassischen Medien überhaupt dafür tun, damit sich diese Bevölkerungsgruppe uns wieder mehr zuwendet?
Unbedingt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Sie werden die 5, 6, ich weiß nicht wie viel Prozent Radikale, egal was Sie vorhaben, nicht erreichen können. Das muss man sich abschminken. Aber in diesen 22 oder wie viel Prozent stecken ganz viele, die Sie erreichen können. Und da muss man den Begriff der Entfremdung aufgreifen. Das Gefühl, nicht repräsentiert zu sein. Das Gefühl, nicht Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu sein oder Diskussion. Das Gefühl, keine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist essentiell. Das sagte übrigens auch der Kollege Jay Rosen in der Frankfurter Allgemeinen als Tipp aus dem Blickwinkel amerikanischer Wissenschaft auf Deutschland. Kümmert euch mehr um die Bürger, die Schmerzen haben. Geht dahin, wo die Themen sind, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Das ist ein Plädoyer für einen Journalismus, der nicht nur vielleicht Lokaljournalismus betreibt. Das hat große Chancen, weil sie dort starke Affekte haben, starke lokale Bindungen und Menschen abholen können, wo ihre Probleme sind. Das ist ein Plädoyer für einen Journalismus, der selbst wieder die Artikulationsfunktion in die Hand nimmt und sagt, wir bringen vor, was die Menschen interessiert, was sie wissen müssen, was für sie wichtig ist. Wir tragen der Politik auch die Sorgen der Bürger vor und wir artikulieren die Themen, die diesen Menschen wichtig sind. Ich mache ein radikales Beispiel. Wir reden nicht über 1000 Personen im Flüchtlingsnachzug oder der Genderfrage bei der Toilettengestaltung. Das ist wichtig, aber das ist für diese Menschen nicht wichtig. Wir reden über Pflege, wir reden über Mobilität, wir reden über Kindergärten, Kitas etc. Und wir müssen nicht jedes Mal Trump ein Megafon hinhalten, wenn er eine Twitter-Nachricht von sich gibt. Das heißt, wir müssen diesen Bias, diese Einseitigkeit in unseren journalistischen Weltbeschreibungen ablegen. Nicht das, was wir wichtig finden, was Sie wichtig finden, was die Politiker wichtig finden, ist wichtig, sondern Sie müssen mit den Mikrofonen zu den Leuten hingehen. Damit wäre schon extrem viel geholfen.
Ja, vielleicht auch mal darüber reden, dass wir Journalisten uns ja auch in einer kleinen Blase befinden.
So ist das.
Aber was passiert dann eigentlich mit dieser nochmal viel beschworenen Objektivität? Also sind wir Medien noch objektiv, wenn wir nicht mehr über Gender-Toiletten berichten, wenn wir, ich sage es mal, bewusst filtern?
Objektivität ist ein Begriff, mit dem kann man sich jahrtausende lang abmühen. Das haben schon die griechischen Philosophen gemacht. Was verstehen wir unter Objektivität? Wenn man meint, dass Journalisten oder überhaupt irgendwelche Menschen in der Lage wären, die Welt objektiv zu beschreiben, dann hat man schon den ersten Fehler begangen. Das ist gar nicht möglich. Wenn man meint, dass man mit Objektivität eine distanzierte Haltung versteht, die selbst keinen eigenen Standpunkt bezieht, dann ist man schon näher an einem journalistischen Ideal dran. Ich meine damit nicht demokratische Haltung. Das sollte man schon haben. Ich meine damit bewusst sich nicht gemein machen, wie Hans-Joachim Friedrichs gesagt hat, mit irgendeiner Sichtweise von Dingen, sondern sich als Beobachter zu verstehen. Also nicht als Stürmer, als Goalkeeper oder als Mittelfeldspieler auf dem politischen Spielfeld zu verstehen, sondern als Beobachter am Rand. Das Spiel zu interpretieren, das Spiel zu kritisieren und dem Spiel eine Deutung zu geben. Das ist die Aufgabe von Journalismus. Das wäre dann das, was ich unter Objektivität verstünde.
Beobachter am Rand sind Sie ja auch schon sehr lange. Es ist eine Langzeitstudie. Ich glaube, seit 2005 beschäftigen Sie sich mit dem Thema.
2008, ja.
2008. Noch eine kurze Frage zu Ihrer Methodik. Wie sind Sie vorgegangen?
Also wir haben jedes Jahr im Spätherbst eine bundesweit repräsentative Befragung ins Feld geschickt, in der wir eine Stichprobe der Bevölkerung mit einem Fragebogen konfrontieren, den wir jedes Jahr leicht modifiziert immer wieder verwenden, um so langfristige Trends zu beobachten. Das haben wir erstmalig gemacht 2008, noch in einer kleinen singulären Studie mit einer kleineren Stichprobe. Dann haben wir 2015 nochmal einen Anlauf gemacht, als wir gemerkt haben, dass das Thema Lügenpresse und Fake News und dergleichen ganz groß rauskommt. Und dann haben wir, nachdem wir gesehen haben, dass auch in der Gesellschaft ein großer Bedarf danach ist, sich über diese Themen zu unterhalten, von da an jedes Jahr eine solche Analyse ins Feld geschickt und damit schon jetzt die fünfte Welle publiziert. Und wir sind die Einzigen, die einen solchen Datenschatz bisher haben und wir hoffen, dass das noch ganz lange weitergeht.
Die Uni Mainz hat eine neue Langzeitstudie über das Vertrauen der Nutzer in die Medien herausgegeben. Und darüber sprach ich mit dem Medienwissenschaftler Nikolaus Jakob, der die Studie mitverfasst hat. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.